kaum ein Thema im Gesundheitsbereich schockt die Menschen so wie das Wort Krebs. Jemand hat mal gesagt, die weitverbreiteste Krankheit ist die Diagnose. Und das trifft mit Sicherheit auch auf diese Krankheit zu. Ich bin froh, dass ich mit Bettina Flossmann und Alexandra Kleeberg zwei Frauen hier habe, die aus unterschiedlicher Sicht, nämlich als Betroffene und auch als Therapeutin, ein Buch geschrieben haben mit dem Titel Weckruf Krebs und die jetzt im März, am 25. März, einen Online-Kongress Krebs und Co. veranstalten. Herzlich willkommen bei Neue Horizonte TV und jetzt geht's los. Ich grüße euch. Danke, dass ihr den weiten Weg jetzt nicht gescheut habt, nach Leipzig zu kommen. Ich fange mal mit dir an, Bettina, weil du stehst jetzt auch als Erste unter dem Titel. Du hattest selber Krebs und hast da alle möglichen Täler durchschritten und bist gesund geworden. Und zwar von innen her. Kann man das so sagen?
Also ich bin nicht nur gesund geworden, also mir geht es heute besser als je zuvor. Also für mich, das finde ich ganz spannend, wenn ich so hinschaue. Also ich war zwar vor meiner Diagnose nicht als krank diagnostiziert, aber innerlich war ich nicht glücklich, mir ging es nicht gut. Ich hatte unglaublich viele Ängste. Ich glaube, einen Großteil der Zeit, ich habe einfach in Angst gelebt. Stress, Angst und Ohnmacht. Also ich war und bin auch heute noch alleinerziehende Mutter. Und ja, es war ein großer Kampf für mich. Also so, wie kriege ich uns durch, meine Tochter und mich? Und da war einfach Überlebensangst, Existenzangst. Immer in Anspannung sein, immer funktionieren zu müssen. Aber ich hatte mich daran gewöhnt. Also es war vollkommen normal geworden, so zu leben.
Dieser Stresszustand.
Ja, ich habe das gar nicht mehr bewusst wahrgenommen. Es war absolut normal, morgens aufzuwachen und mir gleich irgendwie Gedanken zu machen, boah, heute dieser Tag. Ja. Also es war eher eine Belastung, in diesen Tag zu gehen.
Ja.
Und insofern kann ich sagen, das war also für mich mein Weckruf, weil in dem Moment, als diese Diagnose in mein Leben kam.
Kannst du sie benennen?
Brustkrebs. Mhm. Ja, Brustkrebs. Mhm. Erst dann war ich bereit, wirklich Schritte zu gehen, Dinge zu verändern. Und ich habe mich mächtig auf den Weg gemacht und habe, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ich habe meine Diagnose zu keinem Zeitpunkt als Todesurteil begriffen.
Also nicht als sterbepflichtig?
Nein. Also ich konnte sehen, das hat was mit mir zu tun, dass das in mein Leben kommt. Also dass das nicht einfach irgendwie so vom Himmel fällt. Ja? Also ich konnte wirklich sehen, aha, das hat was mit mir zu tun. Das war immer meine allergrößte Angst auch gewesen, Krebs zu bekommen. Ja?
Ach, guck an. Also sozusagen auch ein Resonanzfeld geboten.
Ja, also es gab so einen Aspekt in mir, der war nicht mal wirklich überrascht. Ja, es war ganz interessant, das so zu beobachten.
Nicht nur überrascht, kann man sogar noch weitergehen, auf eine gewisse Weise erleichtert, dass du jetzt etwas hattest, was du auch der Welt zeigen konntest. Leute, ich muss mich jetzt mal um mich kümmern. Kann man das so?
Ja, weil das hört sich eigentlich echt verrückt an. Befreiend. Es war was Befreiendes für mich da drin.
Solche Aussagen zigfach gehört von Menschen, die es eben nicht ihren Alltag geschafft haben, etwas zu verändern, weil sie aus ihren Zwängen nicht rauskamen.
Ja, genau.
Und die Diagnose war, jetzt kann ich den Leuten sagen, ich stehe nicht mehr zur Verfügung, euch die Wäsche zu waschen und euch das Essen zu kochen da und all, die Dienstmagd zu sein. Das ist spannend, das wird es auch.
Ja. Also es war so ein Jetzt oder nie. Mhm. Ne? Und es war, weißt du, ich war auch die Jahre davor, ich war auf dem Weg, also ich habe mich mit vielen Themen beschäftigt, also mit Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung. Ich war auf Seminaren, ich bin viele Jahre um die Welt gereist, war in Klöstern, in Ashrams in Indien. Also ich war immer auf der Suche gewesen, weil da war so ein Schmerz in mir. Und gleichzeitig aber auch so ein Wissen, Leben kann irgendwie auch anders sein. Das hatte ich in mir, so ein Gespür. Und ich war immer auf der Suche und habe aber nie das, wonach ich gesucht habe, gefunden. Nämlich, dass mich diese Schmerzwolke, die mich umgeben hat, dass die irgendwie von mir genommen wird. Welche Art auch immer. Ja. Und als diese Diagnose kam, ich habe das für mich als eine Chance begriffen und habe begonnen, die Dinge, die ich irgendwie wusste, über Bücher, über diese Seminare, alles waren alles nette Konzepte und ich wusste schon, folge deinem Herzen und all diese Dinge, ich wusste sie, aber ich habe nichts davon wirklich gelebt. Und da hat so diesen radikalen Weckruf für mich gebraucht, dass ich gesagt habe, okay, gut, also jetzt oder nie. Und ich wusste, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, Götz, ich wusste, ich möchte leben. Und ich hatte ein ganz klares Warum.
Und wofür?
Ich wusste, wofür. Mhm. Ja. Also natürlich, um für meine Tochter noch viele Jahre eine tolle Mutter zu sein, mit ihr viel Spaß zu haben. Ja, diese Ebene. Aber es gab auch eine andere Ebene, dass ich wusste, ich habe hier noch was zu tun. Es gibt noch etwas in mir, das habe ich nicht gelebt. Und da habe ich begonnen, also es war ein Weg, es ist ein Weg. Also dass wir hier heute sitzen, das wäre unvorstellbar gewesen vor Jahren, dass ich mich traue, sowas zu machen.
Hast du innerhalb kurzer Zeit, du hast die Diagnose bekommen und die Regel ist je nachdem, wie die Ärzte das einschätzen, wir müssen sofort absolut amputieren, bestrahlen, Chemo. Mhm. Du hast gesagt, stopp.
Also ich hatte einen ganz, ganz tollen Hausarzt, den habe ich angerufen und der ist klasse, da bin ich ihm so dankbar dafür, weil der hat zu mir gesagt, lass dir Zeit. Ja. Das war so eine ganz wichtige Aussage, die mich erstmal gestoppt hat, weil zu der Zeit, ich wusste überhaupt nichts über Krebs. Ich hatte keine Ahnung. Ich dachte, Krebs ist Krebs. Ja. Und es gab, zwei so Schlüsselerlebnisse. Eins, also interessanterweise direkt am Tag der Diagnose, das war ganz, ganz wichtig für mich. Ich bin nämlich nach Hause gekommen und da war dieser Schock und da war diese unglaubliche Angst. Aber ich habe ganz tolle Menschen in meinem Leben. Ich habe einen großartigen Mann, ich habe eine tolle Tochter und meine Schwester, ganz nahe Menschen. Und die sind zu mir gekommen und wir waren gemeinsam in der Küche. Und wir haben Wein getrunken und ich habe geweint und meine Tochter hat geweint, aber es war so eine Offenheit da. Es war so ein absolutes Nacktsein, keine Masken in diesem Miteinander. Und es war so diese Erfahrung für mich, in diesem Augenblick, im Hier und Jetzt, ist alles in Ordnung. Ich bin in der Küche, da ist nichts Bedrohliches.
Im Gegenteil.
Und das war ganz wichtig, also für vor allem die Monate danach, wo Ängste eine riesige Rolle gespielt haben, immer wieder so in diesen Augenblick zu kommen und zu sehen, aha, hier und jetzt, ich bin zu Hause, es ist alles gut. Ja, und dass die Angst letztendlich immer eine Geschichte war in meinem Kopf, die mir natürlich Katastrophenszenarien erzählt hat, dass ich sterben könnte und dass ich jetzt unbedingt all das machen muss, was mir die Ärzte sagen. Ja, das ist so dieser Umgang mit Angst. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema im Umgang mit Krebs.
Da gibt es noch eine Geschichte, die ich nachher gerne vorlesen würde. Hast du dich dann gleich auf alternative Heilmethoden gestürzt oder hast du?
Ich habe mich gut informiert.
Ja.
Habe dann entschieden, dass ich eine Operation mache. Das hat sich für mich gut angefühlt. Also das heißt, ich habe den Tumor entfernen lassen. Und das ist auch so ein wichtiger Kompass für mich geworden, dieses Fühlen. Ja. Was fühlt sich gut an? Und dieser Weg ist für mich ein Weg, so ein Zurückkommen, so ein zu mir, auch in meine eigene Souveränität zu fühlen, was fühlt sich denn für mich stimmig an? Und dem bin ich gefolgt und habe mich aber parallel dazu, ich habe mich wirklich gut informiert, habe viele Bücher gelesen, Heilungsgeschichten. Also ich habe positive Informationen mir reingeholt, ja, von Menschen, die ganz andere Wege gegangen
Keine
sind.
Keine Statistiken.
Keine Statistiken, ja. Bücher über Spontanremission, ja, da gibt es wirklich viel. Ja. Und das ist ja dieses große Geschenk des Internets. Ja. Also man kann sich informieren und das halte ich für ganz, ganz wichtig. Ja, in diese Eigenverantwortung zu kommen und zu schauen, was gibt es denn für Möglichkeiten. Und ich habe gesehen, es gibt unglaublich viele Möglichkeiten.
Und ihr habt ja jetzt in eurem Buch, ich halte das mal eben in die Kamera, Weckruf Krebs, habt ihr ja nicht irgendwelche Tees oder Kurkuma, was es alles an super Heilmitteln gibt, empfohlen, sondern diesen Aspekt der Seele.
Ja? Den Bewusstseinswandel. Das,
oder auch Bewusstseinswandel.
Den Lebenswandel.
Ja, in den Vordergrund gestellt und keine Zaubermittel sozusagen, also von außen, sondern dass es in erster, zweiter und dritter Linie geht, wie ich mein Leben in der Hand nehme. Alexandra, wann bist du da eingestiegen?
Ich würde gerne, bevor ich zu mir komme, noch mal in Bettinas Weg sind zwei ganz wichtige Wendepunkte noch. Die finde ich ganz wichtig, dass du die erzählst. Und zwar einmal, dass sie hat den Tumor entfernen lassen und dann gab es aber eine dramatische Diagnose. Also dieser Weg ist nicht so easy, ich lasse den Tumor entfernen und dann geht alles alternativ. Sondern der hatte noch zwei wirklich tiefe Wendepunkte und das fände ich total wichtig, wenn du die noch erzählst.
Ja. Das heißt, die histologische Untersuchung hat noch mal etwas.
Also man hat nach der OP gesehen, also dass man einfach nicht, dass man hatte die Felder nicht gut entfernen können. Also da war noch an drei Herde. Das konnte man sehen und man hat mir unmittelbar empfohlen, dass ich meine Brust komplett abnehmen lasse. Ja. Und damit bin ich erstmal nach Hause gegangen. Das war ein Riesenschock, weil ich eigentlich gedacht hatte, naja, okay, ich mache jetzt die OP und dann gehe ich so meinen Heilungsweg. Und das war nicht so. Ja. Rückblickend finde ich aber auch ganz interessant, war das vielleicht mein Glück, in Anführungszeichen, weil dadurch war ich dieser Maschinerie erstmal ein Stück weit entkommen, ja? Weil die haben mich nach Hause geschickt, die haben gesagt, ja, jetzt mit der Brust abnehmen, das überlegen sie sich jetzt mal. Und Bestrahlung, Chemotherapie war erstmal vom Tisch, ja? Weil es war ganz klar, die Brust, die muss weg. Und so bin ich nach Hause gegangen und dann habe ich mir im Laufe der kommenden Monate, ich habe mir Zweit- und Drittmeinungen eingeholt. Also die schulmedizinische Meinung war immer genau die gleiche.
Ja.
Und parallel dazu habe ich ganz, ganz viel gemacht, also auf einer körperlichen Ebene. Ich habe meinen Körper entgiftet, ich habe eine Darmreinigung gemacht, ich habe meine Ernährung, die immer schon gut war, ich habe sie optimiert, habe Smoothies getrunken, viele Nahrungsmittelergänzungen. Also ich war unglaublich diszipliniert, habe ganz viel gemacht. Und auf einer körperlichen Ebene ging es mir auch großartig. Aber so diese Ängste, die haben einfach an mir weiter genagt. Das war ganz schwierig, damit umzugehen. Und dieser, ja, diese Entscheidung, was mache ich jetzt mit der Brust? Ich, das war so ein Hin- und Her-Switchen. Ja. Und irgendwann war ich dann mal wieder bei einem Arzt, um mir noch, das war, glaube ich, die dritte Meinung, um mir da noch mal, ja, einfach einen anderen Arzt in einem anderen Brustzentrum zu hören. Und ja, das war so eine Begegnung, weißt du, der hat mir nicht mal in die Augen geschaut, der hatte überhaupt keine Zeit. Und in dem Moment, in dieser Begegnung, hatte ich plötzlich für mich die Gewissheit. Und ich wusste einfach, meine Brust, die bleibt. Ja? Das war ein Wendepunkt. Der zweite Wendepunkt, der folgte, das war ja so nach 6 Monaten. Da hatte ich, wie gesagt, ganz viel gemacht im Außen. Ich war auch bei Heilern gewesen und hatte das Gefühl, immer noch, das muss jemand für mich machen. Ja? Ich kann das nicht. Ich brauche jetzt jemanden, der mich heilt. Und dann hatte ich einen Bluttest und habe gesehen, meine Tumormarker, die waren rasant angestiegen. Und das war, ja, also das war ein riesen Schock, ja, weil ich hatte so viel gemacht, ja. Habe aber zu dem Zeitpunkt, ich hatte nicht erkannt, dass all das, was ich gemacht hatte, das basierte alles auf Angst, ja. Und zu dem Zeitpunkt habe ich eine Entscheidung getroffen.
Das ist das Entscheidende.
Ja, das ist immer wieder das Entscheidende gewesen, wirklich Entscheidungen zu treffen. Und da ist mir ein Buch wieder in die Hände gefallen von dem Joe Dispenza. Du bist das Placebo. Und das, ich habe es gelesen, ich wusste einfach, das mache ich. Das mache ich heißt, also ich habe es gelesen und dann habe ich angefangen, Meditationen zu machen. Und Meditation, da hat jeder, stellt sich ja da irgendwas anderes drunter vor. Und es gibt ja ganz unterschiedliche Meditationen. Und in meinen Meditationen, die auf Joe Dispenza basierten, da ging es, beziehungsweise geht es, ich mache sie immer noch jeden Tag, jetzt seit Jahren, jeden Tag, letztendlich diese Frequenz, also diesen Lebenston, der ja damals Angst, Stress, immer hier oben ein Horrorszenario parat haben, das habe ich kontinuierlich verändert. Also dieses Milieu in mir. Ich habe meinen Körper mit neuen Bildern versorgt, ja, also mit neuen Gefühlen. Ja. Wie fühlt sich das denn an? Ja, gesund zu sein, glücklich zu sein. Und am Anfang war das schwierig, weil ich war nicht glücklich, ich hatte Angst.
Ganz kurz, das Milieu, ne, dir wurde bewusst, dass du ein Milieu bildest für 52 Billionen Körperzellen und dass das eigentlich das Entscheidende ist, das Milieu, in dem sich sozusagen das Materielle abspielt und das können wir beeinflussen.
Genau, und wenn sich nämlich dieses innere Milieu verändert, dann verändert sich alles.
Ja.
Und ich habe diese Meditation damals 3, 4, 5 Stunden gemacht, ja. Und
pro Tag. Pro Tag.
Und ich hatte nach 3 Wochen wieder eine Untersuchung und meine Tumormarker, die waren im absoluten Normalbereich. Und ab dem Zeitpunkt wusste ich einfach, okay, das ist mein Weg. Mhm. Und den gehe ich seitdem. Und ja, ich staune, ja, was ich seitdem, also ich habe dieses Milieu verändert, ja, und mein Leben hat sich komplett verändert.
Du gehst ja eine völlig andere Resonanz mit Dingen, die vorher, ne, wo viele Dissonanzen waren, hast du halt natürlich Dissonantes angezogen.
Ja.
Das Milieu. Bruce Lipton hat es ja auch noch gesagt, das Milieu ist das Entscheidende, die Zelle, nicht so, aber das Milieu.
Und ich habe gelernt, und das halte ich für ganz entscheidend, auch gerade in unserer heutigen Zeit, ich habe gelernt, mein inneres Fühlen, meine Emotionen abzukoppeln von dem, was da draußen ist. Und da habe ich gelernt, einfach bei mir zu sein und nicht mehr dieser Ping-Pong-Ball des Lebens. Ja, wenn jetzt was Tolles geschieht, yay, ja, also ja, dann fühle ich mich toll. Und wenn jetzt was bedrohlich ist, dann fühle ich mich schlecht. Ja, und da immer so hin und her zu switchen, also frei zu werden davon und hier bei mir anzukommen.
Monsieur Ibrahim hat gesagt, das Lächeln kommt am Anfang des Tages. Nicht als sozusagen Belohnung für irgendetwas oder Reaktion, sondern wie ich in diesen Tag hineinschaue. Alexandra, du bist Psychoanalytikerin nach Jung, also arbeitest mit Archetypen. Das Wort Archetyp für Krebs gibt es eigentlich gar nicht, weil Krebs ist ja eigentlich Erfindung der Neuzeit. Also dieser Begriff, Sammelbegriff.
Der Ötzi hatte schon Krebs.
Wer?
Der Ötzi.
Ah, der Ötzi.
Den sie da in den Alpen gefunden haben.
Wir haben es so genannt.
Und die alten Griechen haben es auch. Kommt aus dem Cancer, kommt schon aus dem Griechischen, also nicht aus dem Englischen, sondern geht weit zurück. Und ich glaube, dass Krebs auch ein archetypisches Feld ist.
Okay.
Und zwar ein kollektives Feld, was wir miteinander kreieren. Und da gehört natürlich das, was Bettina mit der sagt damit dazu, dieser Stress, den wir heute im Leben haben, obwohl wir im Moment keine äußere Bedrohung haben, es sei denn, wir suchen sie. Ja, wir leben ja seit 70, 80 Jahren inzwischen hier in diesem Bereich von Europa im Frieden. Aber wir kommen aus Jahrtausenden von Krieg. Aber ich finde, wir haben das Geschenk des Friedens. Deshalb sind auch diese Entwicklungen überhaupt erst möglich. Wenn wir uns schon auf den nächsten Krieg vorbereiten würden, würden wir uns nicht damit beschäftigen. Und ich glaube schon, dass es sowas wie ein archetypisches Kollektiv ist, ist das Milieu in uns und natürlich auch das Milieu, was wir miteinander haben. Und da ist auch viel Gift in unserem sozialen Milieu und viel Erwartungen, unausgesprochene Wünsche, Vorstellungen, Glaubenssätze und so weiter. Und insofern würde ich schon sagen, dass Krebs ein Feld auch ist im Miteinander, aber auch im Inneren.
Ein Chancenfeld?
Es ist absolut ein Chancenfeld. Also ich muss selber sagen, ich bin jungianische Therapeutin und ich unterrichte seit Jahrzehnten Menschen darin, sich selber zu heilen. Also ich vermittle ihnen eigentlich archetypische Bilder, könnte man sagen, von Heilung. Die gab es immer in allen Kulturen rund um den Globus. Und die kann man auch lernen, ja, die kann man auch in sich erwecken. Aber das Thema Krebs war immer so eins, wo ich glaube, da wollte auch mit Ärzten, Psychotherapeuten, mit denen ich spreche, das war nie eins, wo die Leute gern ran wollten. Das war einfach viel, weil wir ja auch im kollektiven Feld waren mit Tragik und Schmerz. Und ich hatte wirklich, ich habe damals noch vor 20 Jahren Einzelanalysen gemacht, wo die Leute zwei, dreimal kamen. Und ich habe diese Sterbeprozesse miterlebt. Und ich habe mich einfach ohnmächtig gefühlt. Obwohl da manchmal durchaus Träume aus dem Unbewussten waren. Aber ich war selber
in dieser... Als Therapeutin hast du dich ohnmächtig
gefühlt. Ja, ich war selber... Ohnmacht gehört mit zu diesem Krebsfeld. Ja. Hilflosigkeit, Ohnmacht, keine Lösung sehen, außer zu gehen. Und ich war da selber mit drin. Ja, das wurde auch vor 20, 30 Jahren, fand ich, auch in der Fachdiskussion nicht groß reflektiert. Und ich habe dann viel Heilungsgeschichten, habe auch viel Interviews selber gemacht, wie heilen sich Leute. Aber das Thema Krebs war eigentlich dann nie so dabei. Bis diese Mail von Bettina kam vor, was weiß ich, 3 Jahren. Die sagte, sie hat eine Heilungsgeschichte, ob ich sie gerne interviewen wollte. Da wusste ich noch gar nicht, was da alles auf mich zukam. Ja. Ich war einfach immer begeistert über Heilungsgeschichten, weil die einfach auch als Psychotherapeutin total ermutigen. Wir beschäftigen uns viel zu sehr mit Pathogenese.
Salutogenese ist und, aber jetzt schon mal auf dem Vormarsch.
Ja, sie ist auf. Aber damals, als ich damit anfange, war das noch wenig. Und ich weiß auch nicht, ob wir mit der Pathogenese nicht auch immer wieder Leiden noch wiederholen und stabilisieren inzwischen, oder?
Ich würde sagen, mit Sicherheit.
Ja.
Natürlich also, ist der Fokus, weil es ist Kampf.
Ja.
Es ist Kampf.
Ja, und es ist Drama, es ist Tragik, es ist Hilflosigkeit.
Und Ohnmacht, ja.
Und diese Heilungsgeschichten, die haben mir immer auch als Therapeutin geholfen, Wege zu sehen, ermutigende Ergebnisse auch zu spüren, zu fühlen, um diesen Hebel zu diesen Hebel zu finden, wie inspiriere ich Menschen, in so ein Feld der Heilung zu gehen, aus so einem Feld der archetypischen Feld der Opferrolle. Ich würde sagen, das ist eigentlich das archetypische Feld, wo Krebs auch ein Teil von ist. Der Archetyp des Opfertums nenne ich ihn.
Den Archetypus?
Des Opfertums.
Opfertums, ja.
Ja, oder der okay. Opferrollen, ja. Wie kann ich da raustreten in das Schöpferische, was wir eigentlich sind?
Der Karl Friedrich Popp, ja, also der diese Biophotonen entdeckt hat oder beschrieben hat, der hat mal auf einem Krebskongress 2005 vor versammelter Mannschaft gesagt, nach seinen Untersuchungen ist Krebs die einzige von der Gesellschaft akzeptierte Form der Selbsttötung. Er hat Selbstmord gesagt. Ja. Im Raum waren locker 200 Betroffene oder Angehörige. Mhm. Es gab noch nicht mal ein Raunen. Mhm. Mhm. Kein Widerspruch, kein Raunen. Mhm. Sprich, ist für viele nicht auch Krebs einfach die Ausstiegskarte? Die, sag ich mal, nicht mit Blaming und Bashing oder sonst was, ne? wie wenn man sich vor den Zug wirft, ist das Hammer. Mhm. Ja? Oder sich die Pulsadern aufschneidet und. Aber Krebs, ne? Da bekommt man das Mitleid, beziehungsweise noch auf dem Weg. Man darf gehen. Man muss natürlich noch mal kämpfen für die Gesellschaft. Aber wenn du die Leute dann wirklich fragst, was da drunter ist, ich habe keinen Bock mehr. Hast du das in deiner
Praxis? Ja, also, und nein. Wir haben da auch gestern oder immer wieder drüber diskutiert. Ich denke, es ist schon ein unbewusster Ausstieg. Das habe ich auch immer wieder erlebt, dass Leute in einem Konflikt waren, den sie nicht so lösen konnten. Zum Beispiel eine Frau, die sagt, wenn ich gesund würde, müsste ich mich scheiden lassen. Und was dann an Rosenkrieg auf mich zukommt, das halte ich nicht aus. Mhm. Ja, das schon. Aber ich glaube nicht, dass es immer Leute sind, die dann wirklich sterben wollen. Ich habe ja auch Leute, die haben Suizidgedanken. Und ich sage dann immer so, das ist eigentlich der Satz, ich will so nicht mehr leben.
Genau, das ist das Entscheidende.
Nicht, ich will nicht mehr leben. Und wir bieten diesen Menschen aber keine Lösungsmöglichkeiten in dieser Gesellschaft.
Dieses kleine Wort so.
Das ist total wichtig. Das ist
absolut,
total,
sich das bewusst zu machen.
Und ich denke, viele sagen, ich will so nicht mehr leben. Aber es gibt, sie haben keine Alternative. Und das ist, glaube ich, da, wo wir auch ansetzen mit dem Online-Kongress, dass wir Alternativen in die Welt bringen, was alles möglich sein kann, wenn wir so sind, wenn wir selbstwärts gehen, ja? Wenn wir so sind, wie wir sind und wenn wir unser Potenzial erleben. Und da Menschen einfach wach zu rütteln, dass der Ausstieg natürlich eine Alternative ist, aber es ist ja dann keine lebenswerte Alternative, oder? Also ich glaube, wir haben ja auch manchmal Interviews, oder wo dann Leute sagen, naja, die Leute wollten eigentlich sterben. Und ich finde das, man weiß es natürlich nicht, aber ich kenne einige, die ich auch begleitet habe, die wollten leben, aber sie hatten keine Lösung für ihr Problem, was sie auf ganzheitlicher Ebene befriedigt hat. Ja, das liegt natürlich an alten Glaubenssätzen, das liegt an unserem jetzigen Zeitgeist. Und ich glaube, es geht darum, dieses kollektive Feld, für mich ist Krebs eine kollektive Erkrankung, die sich individuell zeigt. Aber wenn es ist, glaube ich, seit ein paar Monaten die höchste Sterblichkeit, hat die Herz-Kreislauf-Erkrankung überholt. Okay. Es gibt Prognosen, jeder Zweite hat ab 2030 Krebs. Das heißt, wir können das nicht mehr individualisieren, sondern eigentlich geht es darum, es
ist ein gesellschaftliches Phänomen.
Es nennt sich, für mich gehört es zu den psychosomatischen Erkrankungen und es gehört zu den Zivilisationskrankheiten. Im Englischen heißt es Lifestyle Diseases.
Lifestyle Diseases.
Und das, finde ich, macht es auch klar. Es hat was zu tun mit der Art, wie wir miteinander sind, wie dieses Milieu innerhalb ist. Und das spiegelt sich ja auch in dem, wie gehe ich dann mit mir selber um.
Das ist das Entscheidende.
Ja.
Der Selbstumgang.
Ja. Und ich denke, Bettina zeigt das wunderbar auf, wie ich das Milieu in mir verändern kann. Und mit diesem Kongress und mit dem wir netzwerken ganz viel mit wirklich großartigen Leuten, die da auf, ich nenne das immer so, auf ihrer Heldinnenreise sind, dass wir würden gern dieses kollektive Feld verändern.
Genau, weil jeder Einzelne ne, eine Rückwirkung auf dieses Feld hat.
Genau.
Jeder Einzelne, der das begreift,
ja,
was Krebs eigentlich ist, beziehungsweise was wir als Menschen überhaupt sind.
Ja.
Wer wir sind. Dass wir mehr sind als dieser Körper.
Deshalb
schwächt das alte Feld und
ja,
stärkt ein neues ja Feld, das Chancenfeld.
Ja. Ja,
im Griechischen, im Hebräischen, sag ich auch schon, im Chinesischen. Weiji ist die Krise. Zwei verschiedene Schriftzeichen. Mhm. Das erste ist ganz einfach, bedeutet Achtung, Vorsicht, Gefahr. Erkennt jeder bei der Wortkrise. Das zweite ist schon komplexer und heißt in der Grundbedeutung Dreh- und Angelpunkt. Mhm. Gute Stunde, gute Gelegenheit, Chance. Das heißt, wenn die Chinesen von Weiji sprechen, haben sie dieses Ji immer mit drin. Während wir hier in unserer Gesellschaft abgekoppelt von diesem alten Wissen, irgendwie abgekoppelt, immer nur das Erste sehen. Und das wird auch befeuert, ne? Permanent von unseren Medien, von den Mainstream-Medien, die halt immer ein schönes Level von Angst aufrechterhalten. Angst kam auch bei dir. Angst ist das Thema schlechthin. Und du hast eine wunderbare, in diesem Buch eine wunderbare Geschichte nacherzählt von der alten Sufi-Geschichte. Und ihr habt mir erlaubt, dass ich sie mal vorlese, weil ich finde sie so treffend, auch für, gerade für unsere Zeit, nicht nur in Bezug auf Krebs, sondern das, was jetzt gerade durchs Dorf getrieben wird, global, durch das globale Dorf. Und zwar geht es um den Nocebo-Effekt. Ich werde schaden. Nocebo.
Also ich hoffe, es ist, ich habe die selber mündlich gehört von der
Tatjana Jerkova. Hab keine Angst, das ist eine Geschichte. Ja. Und wir dürfen Geschichten weitererzählen, wir dürfen sie verändern. Das gibt, auf Geschichten gibt es keinen Copyright. Also solche Sachen. Die Pest wollte in die Stadt. Der Bürgermeister, der sich sehr um seine Leute sorgte, ging auf die Pest zu und sagte, bitte, nimm nicht so viele meiner Leute mit. Die Pest sagte, wenn du mich so bittest, nehme ich nur 1000 und nur die ganz schwachen Menschen. Der Bürgermeister war damit einverstanden, denn in anderen Landesteilen hatte die Pest ganze Städte vernichtet und so dachte er, gut davongekommen zu sein. Er ließ also die Pest in die Stadt und 6000 Menschen starben. Dann zog die Pest wieder aus der Stadt und der Bürgermeister war unglaublich erbost und fühlte sich betrogen. Er schrie hinterher, du hattest mir versprochen, nur 1000 mitzunehmen und du bist ein Lügner, denn du hast 6000 mitgenommen. Die Pest drehte sich um, blickte ihm ernst ins Gesicht und sagte, nein, ich habe mein Versprechen gehalten. Ich habe tatsächlich nur 1000 genommen. Die restlichen Menschen sind aus Angst gestorben. Und dieses aus Angst sterben ist aus meiner Sicht ein Phänomen unserer Zeit.
Extrem. Da gibt's ja inzwischen
und aber auch zu Zeiten der Pest. Weil
es war immer ein
ja, die Angst Leute, die keine Angst hatten, haben Leute versorgt. Sie sind nicht krank geworden. Ja, wenn das so automatisch wäre, ne, dass ein Keim oder eine Kraft, Virus ist ja Kraft, ein Virus, die Kräfte, automatisch das machte, da müssten ja alle sterben. Nein, ja, also konzentrieren wir uns auf die, was machte denn das Milieu bei denen aus? Und das Entscheidende war, sie hatten keine Angst. Keine Angst heißt aber für mich auch, jederzeit bereit zu sein, zu gehen.
Ich glaub,
auch das, ja, für mich ist keine Angst, diesen Planeten wieder zu verlassen. Also dann nochmal neu oder irgendwo anders mich zu inkarnieren. Diese Angst ist ja auch noch darunter. Also wenn ich die Angst nicht mehr habe, ja, dann wolle was komme. Komme was wolle.
Also ich kann für mich sagen, was so ganz viel verändert hat. Also ich lebe mein Leben heute in dem Bewusstsein, also dass das tatsächlich mein letzter Tag sein könnte.
Ja.
Und ich habe mich radikal dafür entschieden, so meiner Freude zu folgen, dem, was mich begeistert. Und was sich daraus entwickelt hat, ist ein sattes Lebensgefühl, hier, heute, jetzt.
Aber nicht lebenssatt.
Nein, in mir einfach satt,
ja.
Satt, erfüllt. Und dadurch ist diese Angst vor dem Tod, die ist weniger und weniger geworden. Weil dieser Tag, dieser Augenblick jetzt, weil das einfach so, weil es erfüllt ist, weil ich glücklich bin.
Bist du in dem Glücklichsein, erlaubst du dir auch traurig zu sein?
Natürlich.
Wollte ich gerade. Das ist ganz wichtig, ja, dass Menschen das nicht verwechseln, glücklich sein oder einen inneren Frieden zu haben, verwechseln mit immer gut drauf.
Nein.
Oder
nein.
So.
Nein.
Ist
nein.
Mir.
Nein. Ja, ja.
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 Alexander, du hast ja viele, bei euch nennt man es auch Patienten?
Klienten.
Ja. Was ist sozusagen die Gemeinsamkeit?
Von den Heilungswegen.
Ja. Also wenn man es mal ganz wirklich auf ein, zwei Dinge reduziert, die sie wirklich gemeinsam haben. Weil 7,5 Milliarden Heilungswege aus meiner Sicht, aber sie haben etwas gemeinsam.
Also ich glaube, was Bettina jetzt sagte, ist ganz wichtig, dieses Hier und Jetzt. Aber ich würde noch mal zu diesem Nocebo kommen, da glaube ich, es ist wirklich wichtig, das bewusst zu machen. Es ist manchmal schon die Nachbarin mit dem Nocebo. Ach ja, heute wird schlechtes Wetter, da passiert was ganz Fürchterliches. Ja. Es sind Nocebos an den Apotheken, es sind Nocebos im Arztzimmer. Ja, passen Sie bloß auf, haben Sie sich schon geimpft? Es kommen Nocebos in den Nachrichten. Ja, verlassen Sie nicht Ihr Haus, dann passiert das und das. Ich glaube, es ist wirklich wichtig, da wachsam zu sein. Nocebos ist eigentlich das moderne Wort für Fluch. Ja, also ich sage etwas Negatives, zum Beispiel gestern waren wir zum Zug, der Zug ist zu spät und dann kann ich das und das nicht mehr machen.
Und schon
kommt in so einer ganz kleinen Diskussion, das ist auch ein Nocebo.
Ja,
ja, also diese negative Prognose der Zukunft. Mhm. Und ich glaube, es ist wichtig, da wach zu werden, weil das macht Angst, das macht Spannung und es verhindert auch, dass wir in dieses Hier und Jetzt kommen.
Mhm. Das scheint offensichtlich gewollt zu sein, dass wir niemals im Hier und Jetzt sind.
Ja, wir sind, denke ich, so gespurt seit Jahrtausenden von Jahren in dieser Angst. Die ist ja auch wirtschaftlich durchaus erfolgreich. Ja. Und ich würde noch mal gern sagen, was auch zu diesen Nocebos bei der Diagnose. Die Menschen, die die Diagnose bekommen haben, die sind in einem hypnotischen Zustand. Die sind in einem Schockzustand.
Ja.
Und in einem Schockzustand wirkt sowas, sie leben noch ein halbes Jahr, natürlich viel tiefer, weil das geht durch die ganzen Schleusen des Bewusstseins sozusagen durch. Und häufig ist das auch so, dass die genau nach einem halben Jahr sterben. Mhm. Also da finde ich ganz wichtig eine Medizin und auch eine Psychotherapie und auch ein kollektives Feld, wo wir uns nicht gegenseitig mit negativen Prognosen Angst machen. Also das ist ganz wichtig. Also
wenn die Ärzte wüssten, dass sie eigentlich in dem Moment für den Tod mitverantwortlich sind. Also wenn sie eine Prognose rausjagen, dann ist es Voodoo.
Eigentlich ja. Und es gibt auch Diskussionen in Gruppen, das mal anzuzeigen oder das mal rechtlich zu klären, weil das bringt wirklich viele Menschen in absolute Verzweiflung.
Ja.
Also ich glaube, es ist
wichtig. Und noch weniger Energie.
Genau.
Ja.
Es ist wichtig, sich aus diesen Angstmustern abzukoppeln.
Ja.
Wir haben einen Interview, die Bettina macht die Interviews mit den Leuten, die sich geheilt haben, die
Siegfried Schneeberger.
In dem Online-Kongress, über die lerne ich total viel. Der sagt, da wurde zuerst Stufe 3 Lungenkarzinom festgestellt. Und da hätte er gedacht, oh Gott, da mache ich die ganze Dröhnung mit Chemo und Bestrahlung und so weiter. Und dann war das aber Stufe 4 und das war aussichtslos. Mhm. Und dann hat er gesagt, denen zeige ich das. Ja, der hat sich wirklich radikal abgekoppelt von diesen ganzen Prognosen und ist dann in den Wald gegangen, dachte, Lunge hat zu tun mit Atmen, mit frischer Luft und im Wald hat da seine Meditation gemacht. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig, sich aus diesen kollektiven und individuellen Angstmustern abzukoppeln, um überhaupt ins Hier und Jetzt zu kommen. Dann ist auch ganz wichtig, und das hat Bettina gesagt, aber das möchte ich auch noch mal hervorheben, die hat über 3 Wochen jeden Tag 5 Stunden meditiert. Für mich hat sie imaginiert und nicht meditiert, aber sie nennt es Meditation und macht das bis zum heutigen Tag, nicht 5 Stunden.
Imaginiert deine Zukunft?
Ja.
Oder was hast du imaginiert, dir vorgestellt?
Ich habe mich mit inneren Bildern verbunden. Also was ich vorhin gesagt habe, wie fühlt sich das an, gesund zu sein, glücklich zu sein? Und damit verknüpft war ein Bild in mir. Und über dieses Bild bin ich in ein anderes Fühlen in mir gekommen. Und über dieses Üben, und deswegen mache ich das heute nach wie vor, das ist wie Zähneputzen, ja. Mich fragen manchmal Leute, boah, du stehst um 5 auf. Und ich sage, ja.
Wie, machst du immer noch 5 Stunden?
Nein, ich stehe morgens um 5 Uhr auf.
Okay.
Und ich meditiere jeden Tag. Also komme, was da wolle. Das ist einfach mir ein inneres Bedürfnis, es zu tun. Da muss ich mich nicht motivieren.
Ja.
Und ich habe so viele Jahre damit verbracht in meinem Leben, weißt du, auf eine bestimmte Art und Weise auch mit mir selbst umzugehen. So, ich krieg's nicht hin, ich bin nicht gut genug. So viele Ideen. Und das hat einfach Zeit gebraucht, um das zu verändern in mir. Ja, das ging nicht von heute auf nachher.
Und das ist, glaube ich, der wichtige Punkt, weil du fragst so die Gemeinsamkeiten. Ja. Entscheidung, sich abkoppeln, Autonomie, ins Hier und Jetzt kommen. Und was ein ganz wichtiger Punkt ist, ist die Praxis. Ja, das ist nicht, ihr habt auch Leute, die kommen und sagen, ach, ich denke da ganz positiv drüber. Und das ist es nach meinem Gefühl nicht, sondern es geht wirklich darum, dieses Positive, also dieses heilende Bild von Gesundheit, das sind auch archetypische Bilder, weil der Körper kommt aus der Gesundheit, sonst wären wir gar nicht hier, die immer und immer wieder zu praktizieren. Und 5 Stunden am Tag, finde ich, ist ein hoher Einsatz. Aber nach 3 Wochen waren diese Tumormarker super. Ja. Und vorher mit einem halben Jahr guter Ernährung, Nahrungsergänzungsmittel, Darmreinigung sind sie haben sie sich negativ verändert. Und das ist, glaube ich, was ganz Wichtiges. Und das haben auch alle in diesen Heilungsgeschichten. Die Dr. Gabriele Freitag, die hatte Gebärmutterhalskrebs Stufe 4. Die hat 9 Jahre mit ihrem Muttermund gesprochen. 9 Jahre. Um den auf Stufe zwischen 3 und 4. Und sie sagt, das hat sich irgendwann mal so eingependelt. Also, dass das nicht weiter sich vervielfältigt hat. Und sie sagte, nach 9 Jahren hatte sie das Gefühl, jetzt ist Schluss, jetzt reicht's. Und dann sagte sie, nach einem halben Jahr war das weg. Ja, da kam so wieder die Entscheidung. Aber das heißt wirklich dieses Dranbleiben, was, glaube ich, ganz zerstörerisch ist. Das ist jetzt vielleicht auch ein Nocebo. Sind die Zweifel. Mache ich dies, mache ich das? Diese Zerrissenheit, die viele haben, die machen eine Chemo und sagen, eigentlich müsste ich doch alternativ. Oder sie machen alternativ und sagen, eigentlich müsste ich doch, da ist die Energie nicht gebündelt.
Genau, das ist der Punkt. Also dieses sich entscheiden für einen Weg.
Ja.
Ja? Und dem ich vertraue, diesen Weg. Und es ist scheißegal, ob ich ein halbes Jahr Papayas futtere im Urwald oder den Indianertee trinke oder so. Wichtig ist es, dass ich ihn als meinen Weg erkannt habe. Und das kann auch Chemo sein. Habe ich natürlich eine Nachbarin gehabt?
Ja.
Geben Sie mir das Härteste, was Sie haben. Ich habe Springkotzen gemacht.
Ja.
Und das war 10 Jahre her.
Ja.
Aber sie hat für sich die Entscheidung getroffen. Und ich glaube, das ist das Wort Entscheidung, wir nehmen das mal so lapidar hin. Ja, ich entscheide mich für die Cola, weil die andere ist mir nicht so und so. Nein, eine bewusste Entscheidung stärkt unser Energieniveau. Eine bewusste Entscheidung, statt wie immer rechts zu gehen, oh, ich gehe heute mal links. Und da bin ich ja noch nie durchgegangen. Also bewusste Entscheidung kann man üben.
Ja, und es ist auch keine Prinzipienentscheidung.
Sie,
in der ersten Phase, sage ich mal, bei Bettina war, ich esse jetzt dies und dies und ich mache das und das und da muss ich ganz perfekt sein, sondern es sind fließende Entscheidungen, die können sich auch mal ändern, weil sich irgendwas anderes verändert. Aber ich glaube, es ist immer die Entscheidung für mich selbst, nicht für irgendwas da draußen, ja, was ich esse, was ich trinke, was ich irgendwie mir reintue, sondern es ist immer diese Entscheidung, wer bin ich und was in mir will ich heute erwecken und ins Leben gestalten.
Ja.
Und das ist die Kontinuität, nicht, dass das prinzipienhaft immer jeden Morgen grüne Smoothies sind. Also dieses Selbstwert, was du nennst, sich immer und immer und immer wieder sich selbst treu zu bleiben.
Und fühlen lernen, was hast du ja auch
immer. Dem wieder auch fühlen. Zu vertrauen.
Ja, ja. Haben wir ja gar nicht beigebracht bekommen.
Ja, weil das Fühlen ist ja, es ist ja unmittelbar. Ja. Und also ich kann immer unmittelbar fühlen, wie fühlt sich dies oder wie fühlt sich jenes an. Aber ich habe dem früher nicht vertraut.
Dafür haben wir ja die Werte. Es gibt Leute, die sagen, das Stethoskop war der Beginn der ganzen Apparatemedizin. Mhm. Also wo nicht mehr das Gefühl,
das Herz,
ja, das Gefühl des Patienten entscheidend war. Wo tut's weh? Wie ist der Schmerz? Wie fühlt sich da an? Gib dem mal ein Bild oder wie auch immer. Nein, da kam das Stethoskop und ich weiß, sagt der Arzt. Und danach haben wir jetzt diese ganze Apparatemedizin, dass wir uns das wieder zurückholen.
Ja, genau.
Ich, was ist für mich stimmig? Diese Stimme
in diesem Moment
in mir, und die kann ich nur in der Stille. Ja, nicht auf 1000 Seminaren oder so. Ich habe nichts gegen Seminare, mache ich ja auch ab und zu mal. Aber diese Stille auch wieder zu finden. Die Stille in mir, aus der heraus auch mal Traurigkeit kommen darf. Ja. Und nicht nur ewig lächeln, aber auch der Traurigkeit kann man mit einem Lächeln begegnet.
Ja, oder Wut.
Ja, Wut raus.
Wut ist.
Ey, wir sind Vulkane.
Absolut.
Vulkane. Und wie viel Wut, also bei Darmkrebs ist es ganz offensichtlich, ja, Leber, die nicht herausgelassenen Emotionen von Urzeiten wahrscheinlich. Viel, ne, Ohnmacht, wenn du sagst, ja, Ohnmacht ist ja, wann haben wir die meiste Ohnmacht erfahren? In unserer Kindheit.
Ja.
Und wir nehmen dieses Gefühl mit. Und die Emotion ist nicht verbalisiert oder überhaupt ausdrücken zu können. Ja, wenn mein Vater mich geschlagen hat, dann konnte ich ja nicht zu ihm sagen, was du da tust, ist nicht recht.
Ja.
Sondern er war ja der liebe Vater. Und wenn er der liebe Vater ist und der große Vater, dann wird das schon stimmen, was er da macht. Also dann muss ich ja nichts wert sein oder falsch sein, nicht gut genug sein. Also diese Ohnmachtgefühle haben wir extrem in der Kindheit erlebt.
Genau, deshalb ist auch für mich der Archetyp, ich nenne den Archetyp der Kindheit, der letztendlich aus diesen emotionalen Blockaden raushilft. Also wieder in diese Unschuld, in dieses Spielerische, in dieses Fantasievolle und auch in das Gestalterische zu kommen. Zu der Wut nochmal, der Bernd Joschko, den wir interviewt haben, der sagt, Krebs ist für ihn die Summe aller ungesagten Neins.
Ich habe die mal bei einem Psychotherapeuten, 180 Neins auf so eine Matratze habe ich mich gelegt. Alle Neins, die ich hätte sagen wollen, wo ich Ja gesagt habe.
Ja, das zum Beispiel auch eine tolle
Arbeit. Ja. Heiligsblechle.
Ja.
Ja, sehr, sehr gut.
Der hat auch einen Schlagstock und damit werden alle diese Neins nochmal, kommen nochmal ins Leben.
Genau.
Der arbeitet die auch Generationen zurück. Da sind ja auch bei den Eltern häufig viele ungesagten Neins, bei den Großeltern. Und das finde ich auch einen ganz wichtigen Aspekt. Also Krebs als die Summe dieser, oder überhaupt chronische Krankheit, als die Summe dieser ungesagten Neins.
Zu dem wir dann ein Ja zu uns, so wie wir sind, sei es unser Körper, sei es unsere charakterischen Schwächen, und so anzunehmen, wie wir sind.
Und das ist dieses Kind, also der Archetyp der Kindheit hat dieses. Die Kinder kontrollieren sich noch nicht, die haben noch keine Erwartungen an sich, die haben noch nicht diese...
Konzept.
Die haben noch kein Konzept, die sind einfach authentisch im Hier und Jetzt. Das Hier und Jetzt gehört auch eigentlich zum Archetyp der Kindheit, so wie ich sie beschreibe.
Du hast eben den Begriff Authentizität. Kann Krebs ein wunderbarer Wegweiser hin zur Authentizität sein?
Absolut, da gibt es ja ganz viele Untersuchungen inzwischen, dass diese Authentizität, also es geht Entscheidung, Eigenverantwortung, Selbstermächtigung, wirklich authentisch zu sein. Ja, und nicht schön und nicht positiv, sondern wir haben auch manchmal, dass wir sagen, boah, das regt mich jetzt auf. Und dann kann es aber sein, in einer Viertelstunde riecht uns das gar nicht mehr auf. Also das heißt auch nicht prinzipienhaft an diesen Neins zu hängen, sondern häufig ist es so, wenn wir dieses Nein sagen, dann ist dann danach auch das Ja da. Mhm. Also da in diesem Flow eigentlich mitzugehen. Und Authentizität ist kein, ich komme so aus so einer preußischen Familie, das ist so ein starres Konzept. Ehrlichkeit, ja. Für mich ist das inzwischen ein fließendes Konzept, Authentizität. Ich fließe mit meinen Gefühlen, mit meinem Sein durch diesen Raum, den ich mitgestalte, und da bin ich einfach in dem Moment echt in dem, was ich bin.
Also ich habe, meine Erfahrung sind, dass die Menschen zum Teil richtig befreit, sich befreit fühlen, jetzt null Erwartung und ich kann jetzt richtig die Sau rauslassen, ja, so wie ich schon immer wollte. Wenn ich nicht mehr da bin, kann mich ja auch keiner mehr verurteilen oder wie auch immer, für mein So-Sein. Mhm. War spannend. Also ich habe da einen Mann, ja, irgendein Leberkrebs oder sonst was, hatte eine Prognose oder so von ein paar Wochen. Und klingt komisch, sagt er, aber ich fühle mich befreit. Und ich lebe jetzt einfach noch mal das, was ich schon immer wollte, aber aus Rücksicht, vermeintlicher Rücksicht auf andere, ne, wie würden die dann über mich denken oder so. Das Wichtigste ist doch, was wir über uns denken, oder?
Ja. Na, ich glaube gar nicht, was wir über uns denken, sondern wie wir uns fühlen, wie wir mit uns selber sind.
Bitteschön, natürlich, wie wir uns mit uns
fühlen. Also wenn ich im Hier und Jetzt bin, dann denke ich auch nicht über mich, sondern dann bin ich einfach.
Okay. Klingt jetzt ein bisschen eher esoterisch, ne, dieses Ich Bin oder so, aber da ist alles drin. Mhm. Alles, was nach dem Ich Bin kommt, ist eine Vorstellung. Sagt man.
Ja, das ist so verrückt mit diesem esoterisch, weil für mich ist das dieser Zustand, den ein Kind auch hat. Ja, und ein Kind ist ja nicht, kann man nicht sagen, ist esoterisch, sondern das ist einfach, ja. Ich habe drei junge Enkelkinder, die sind einfach. Punkt.
Und von den Kindern lernen heißt, wieder ins Hier und Jetzt und vor allem auch in eine Freude zu kommen oder gwunderig zu werden. Mhm. Ich habe das aus dem Schweizerischen, jetzt Schweizerischen mitgenommen. Statt neugierig, gwunderig. Da ist nämlich das Wunder drin. Mhm. Ja, und wer sich auf dem Weg selbstwärts macht, wird Wunder erleben. Mhm. Mit Sicherheit. Weil, also Mind Over Matter ist für mich undiskutierbar.
Ja. Oder ganz einfach spielerisch im Leben zu sein.
Ja. Ja. Also die Kinder spielen doch nur lernen, spielen. Das wird ihnen nur dann in der Schule abtrainiert. Da dürfen sie nicht mehr spielen. Also nicht mehr wirklich lernen.
Deshalb ist auch die, also um jetzt mal die spirituelle Suche zu nehmen, also es gibt diese Nahrungsergänzungsmittelsuche und dann gibt es ja diese spirituelle nach Heilern und nach Gurus. Und ich sage immer meinen Menschen in den Gruppen, eigentlich der größte Guru ist, sind für mich diese kleinen Kinder. Da brauche ich nicht nach Indien zu fahren oder hier, sondern schau dir an, gibt sogar Untersuchungen, wo Menschen auf Spielplätzen nur Kindern zugeguckt haben und da schon Prozesse in der Biochemie des Gehirns und so weiter stattgefunden haben. Das sind, finde ich, unsere wahren Lehrmeister und Lehrmeisterinnen. Das sind die Kinder wieder in diese Unbefangenheit zurückzuführen und in dieses Spiel, so schöpferisch diese Welt gestalten.
Also sich lösen von den Konzepten, die wir über uns hatten.
Genau, und deshalb
wäre, weil du keine Konzepte.
Weil du fragtest nach Schritten, also hier und jetzt. Und wenn ich da gut bin, dann kann ich schauen, ja, wo will ich denn hin mit der Energie, mit diesem Raum, den ich jetzt habe, mit dieser Freiheit, die ich habe. Was möchte ich in diese Welt hinein gestalten? Und dann kommt vielleicht der Kontakt zu dir oder zu irgendjemand. Und da geht es dann lang.
Magst du noch ein Schlusswort sprechen?
Noch ein Schlusswort? Also ich, so dieses Spielerische, das war vorhin noch da, weil ich glaube, wir Menschen, wir sind es so gewohnt, so im Kopf zu leben. Und da ist alles so begrenzt und so starr. Und meine Erfahrung von Leben, die hat sich so verändert durch dieses Spielerische. Mhm. Ja, einfach Schritte zu gehen, die ich nie vorher gegangen wäre, weil mein Kopf mir irgendeine Geschichte erzählt hätte.
Oder eine Prognose.
Und zu erleben, dass gar nichts Schlimmes passiert. Im Gegenteil, dadurch, dass ich diese Schritte gehe und einfach hinschaue, was würde mir denn jetzt Freude machen? Ja? Zum Beispiel dich zu kontaktieren, ja, und zu sehen, oh, wow, das ist toll, daraus entsteht was Wundervolles. Und einfach dem hier, so was da an Impulsen da ist, dem zu vertrauen und dem auch zu folgen. Ja, nicht mehr zu verschieben, ja, das mache ich mal in 10 Jahren, 20 Jahren. Nein, dem unmittelbar einfach zu folgen und zu erleben, wie Leben sich anfühlen kann, jenseits dieser Ideen in meinem Kopf.
Mir fällt gerade ein, nicht nur bedingungslos lieben, sich selbst, sondern auch ohne Bedingungen leben.
Ja,
ja. Ja, also ja. Das fällt mir jetzt mal, wir so viele Bedingungen wollen wir immer noch erfüllt sehen, bevor wir losgehen.
Ja.
Bedingungslos.
Ja.
Schön.
Spontan.
Ja, genau. In diesem Sinne danke ich euch für euer Kommen und wünsche euch viele, viele Zuschauer, Zuhörer und schöne Reaktionen bei den Menschen da draußen mit dem Online-Kongress Krebs und Co. Den Link geben wir auch noch rein, ne, dass die Menschen sich dann noch anmelden können. Und da sind ja auch kommen ja auch Angehörige zu Wort. Das ist also kein hier haben wir ein Mittelchen und da ein Mittelchen und diese Therapie.
Nein, es geht immer um Bewusstseinsprozesse.
Genau. Vielen Dank
für die Einladung,
Alexandra und Bettina. Und
danke.
Wir bleiben in Kontakt.
Danke.
Liebe Zuschauer, für die unter Ihnen, die halt noch immer glauben, dass wir nur dieser Körper sind, mag das eben starker Tobak gewesen sein, dann schnupfen sie ihn halt erstmal, statt ihn zu inhalieren. Aber da ist, ich glaube, alles gesagt, was wir brauchen, um mit diesem Phänomen oder auch mit Kräften oder Viren, wie sie genannt werden, umzugehen, die da durch die Weltgeschichte geistern gerade. In diesem Sinne freue ich mich, wenn Sie wieder einschalten bei Neue Horizonte TV und sage Tschüss.